Grad Global, der Podcast für Entwicklung und Klima. Hallo und herzlich willkommen, Anja Backhaus hier. Heute begrüße ich Sie zu einer ganz besonderen Folge, nämlich zu einer Jubiläumsfolge. Die Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima feiert 5-jähriges Bestehen. Und wir wollen heute auf ein Thema blicken, das in der DNA der Stiftung verankert ist und das entscheidend ist darüber, wie wir unsere Welt in der Zukunft gestalten wollen, nämlich durch Zusammenhalt. Eine Welt, ein Klima. Das ist auch der zentrale Leitgedanke der Arbeit der Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima, die ja initiiert ist durch das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Und das Prinzip lautet: Unternehmen, Institutionen, Organisationen, Privatpersonen, sie alle fördern Klimaschutzprojekte da, wo Entwicklungswirkungen am höchsten sind, nämlich in den Ländern des globalen Südens. Und seit 5 Jahren schon unterstützt die Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima Akteure dabei, sich im globalen Süden zu engagieren. Mittlerweile gibt es schon über 1600 Unterstützer und Unterstützerinnen. Und in dieser Jubiläumsfolge, da werden wir 4 Gäste aus verschiedenen Bereichen interviewen, die alle UnterstützerInnen sind. Vorher spreche ich nochmal mit der Vorständin der Stiftung. Ich freue mich, dass sie zu Gast ist, hier in Grad Global, Dr. Olivia Henke.
Hallo Anja.
Sag mal, wie blickst du jetzt auf 5 Jahre Stiftungsarbeit zurück, wenn wir auch noch mal so an die Anfänge denken? Was passiert da bei dir?
Ja, das war eine aufregende, eine turbulente Zeit. Wir haben ja in Corona letztlich angefangen mit Peter Renner und ich bei Null. Ne? Wir haben ja wirklich nichts gehabt außer einen Bleistift am Anfang. Und wir haben viel bewegt in den letzten 5 Jahren. Das Team aufgebaut, die Geschäftsstelle, Servicestelle sozusagen für die Allianz in Berlin auf- und ausgebaut, den Unterstützerkreis aufgebaut. Und natürlich haben sich auch die Thematiken wahnsinnig verändert, sehr dynamisch. Dynamisches Umfeld und ich finde gerade jetzt im Moment ja auch sehr turbulent, was die Themen Klima und Entwicklung angeht. Da ist viel in Bewegung, nicht nur Positives, aber für uns natürlich auch gibt es immer was zu tun.
Mhm. Also vielleicht können wir nochmal sagen, wie und was konnte die Stiftung für die Entwicklung und das Klima bewirken in den vergangenen 5 Jahren?
Ja, ich denke, wir haben das Netzwerk gut aufgebaut, dass die Unterstützer bei uns Beratung bekommen, Unterstützungsbedarf, die Informationen, die sie benötigen für ihr tägliches Tun, aber wir natürlich auch den Rahmen setzen wollen mit unserer Advocacy-Arbeit für die Themen, sozusagen das Thema Kompensation hat sich ja massiv verändert, es gibt viel Skepsis, wir versuchen Informationen sachgerecht aufzubereiten, für das Thema zu werben, dass man auch bei der Sache sozusagen dabei bleibt bei Entwicklung und Klima. Und letztlich hat sich auch der Rahmen verändert. Kompensation hat sich erweitert. Es gibt das Mittel der Klimafinanzierung. Dazu haben wir eine Studie gemacht, ein Forschungsprojekt, um das eben auch zu begleiten. Und eben alle Möglichkeiten, die sich jetzt entwickeln, auch unter dem Paris-Abkommen, so aufzubereiten, dass sie verständlich sind, dass man damit arbeiten kann, auch in Unternehmen und letztlich damit die nötige Hilfestellung hat.
Mhm. Was erlebt ihr denn bei eurer Arbeit? Wie groß ist das Bewusstsein hier bei uns, dass es ja wichtig ist, Klimaschutzprojekte dort zu unterstützen, wo die Auswirkungen schon besonders groß sind, also bei den Menschen auf der anderen Seite der Erdkugel? Gibt es dafür ein Bewusstsein oder hat vielleicht sogar auch ein Umdenken stattgefunden?
Ja, ich würde sagen, wir erleben sozusagen die ganze Bandbreite. Ne? Wir haben ja 1650 Unterstützer jetzt und ich würde sagen, da ist alles vertreten. Natürlich gibt es ganz viel Bewusstsein und natürlich gibt es auch das Verständnis dafür, dass die Menschen, die am meisten unterm Klimawandel heute schon leiden, obwohl sie am wenigsten beigetragen haben, Unterstützung benötigen. Es gibt auch das Bewusstsein, dass die Projekte viel bewirken können. Aber sozusagen, es gibt natürlich auch Skepsis von Menschen, ob jetzt das der richtige Schritt ist, ob es nicht besser ist, im Sauerland was zu tun oder im Harz, ne, sozusagen vor der eigenen Haustür. Und da versuchen wir eben immer Informationen, Aufklärung zu leisten. Ich denke immer, man kann das eine tun, ohne das andere zu lassen. Das ist ja nicht schlecht, hier aktiv zu sein, aber unser Wirkungskreis ist ja tatsächlich der globale Süden. Und wir versuchen eben auch immer deutlich zu machen, dass es letztlich ja eine viel größere Wirkung hat, was wir im globalen Süden unterstützen können mit den Mitteln, die wir einsetzen.
Ja, und wie du sagtest, über 1600 Unterstützer und Unterstützerinnen sprechen auch dafür und zeigen, dass das Engagement da ist bei Menschen, dass sie auch genau verstanden haben, was du gerade gesagt hast, dass es nicht nur wichtig ist, regional, sondern global engagiert zu sein. Wir werden diese Podcast-Folge auch mit einer Auswahl an engagierten UnterstützerInnen gestalten. Ich danke dir an dieser Stelle, Olivia.
Ich danke dir.
Für diese Jubiläumsfolge von Grad Global haben wir 4 weitere Gäste eingeladen. Das ist einmal Christian Scheele von der LAFIM-Diakonie, da ist der Leiter der Stabsstelle für Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Johannes Hiller, er ist Sustainability Manager beim Avocado Store. Julia Roman ist Referentin für Umweltschutz und Arbeitssicherheit beim Bundesverband Druck und Medien. Und Julia Kovar ist Leiterin der Klimaschutzstiftung in Baden-Württemberg. Mit ihnen wollen wir dann heute über Entwicklung und Nachhaltigkeit sprechen und darüber, wie wichtig es ist, zusammenzuarbeiten. Und jetzt begrüße ich unseren ersten Gast. Das ist Christian Scheele von der LAFIM-Diakonie aus Brandenburg. Hallo und herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank. Hallo.
Herr Scheele, LAFIM steht für Landesausschuss für innere Mission. Und wenn ich das richtig recherchiert habe, dann gehen die Ursprünge der LAFIM-Diakonie auf das Jahr 1882 zurück. Also schon über 150 Jahre gibt es Ihre Institution. Stellen Sie uns doch erstmal kurz die LAFIM-Diakonie vor. Also worin besteht die Arbeit? Wofür setzt sie sich ein?
Ja, wir sind ein sozialer Träger mit einem regionalen Schwerpunkt in Brandenburg. Also wir haben ausschließlich Einrichtungen in Brandenburg für ältere Menschen, für Menschen mit Behinderung und für Kinder und Familien. Insgesamt haben wir 3200 Mitarbeitende und 120 Einrichtungen. Also sind ein mittelgroßer sozialer Träger.
Und in welchen Bereichen sind Sie dann aktiv? Sie haben schon gesagt, Kinder, Menschen mit Behinderung, Ältere, das heißt dann Pflege, Versorgung?
Das heißt Seniorenwohnen, ambulante Versorgung von Senioren, aber auch ambulante Versorgung von Menschen mit Beeinträchtigung, Kitas, psychosoziale Beratungsdienste. Das sind so die größten Bereiche.
Jetzt, Sie sind Diplom-Geograf, waren bis 2019 Umweltbeauftragter bei Brot für die Welt und bei Diakonie Deutschland und sind dann zur LAFIM-Diakonie als Stabsstellenleiter Klimaschutz und Nachhaltigkeit gewechselt. Mit welchem Ziel haben Sie die Stelle dort angetreten? Hatten Sie schon gleich Vision?
Ja, ein bisschen näher dran zu sein an Arbeitsrealitäten. Ich sag mal, bei Brot für die Welt war ich nicht regelmäßig irgendwie in Kamerun oder in Kambodscha, sondern ich war halt im Büro in Berlin und war auch für den Diakonie-Bundesverband zuständig. Also wir haben eigentlich Lobbyarbeit betrieben und es war in Ordnung. Und ich hatte schon die Hoffnung, dass ich ein bisschen näher ans echte Leben ranrücken kann mit dem Wechsel in die, wir sagen immer so, in die Regionalliga, also von der Bundesliga in die Regionalliga. Und das hat auch, also ist tatsächlich so. Und das macht großen Spaß, ne? Wenn man zwischendurch bei den Kitas ist oder in den Werkstätten für Menschen mit Behinderung und dort sieht, wie soziale Arbeit auch funktioniert in Deutschland.
Das ist ja vor allen Dingen für die Standorte hier vor Ort. Welche Rolle spielt denn jetzt Kompensation in Projekte im globalen Süden auch für die LAFIM?
Ja, wir haben angefangen zu kompensieren, tatsächlich schon relativ früh, nachdem ich zur LAFIM gewechselt bin, also 2019 und das dann auch über 3 Jahre hinweg, immer wenn es uns wirtschaftlich so gut ging, dass wir uns das quasi auch noch leisten konnten. Wir sind gemeinnützig, wir haben also keine Gewinnerzielungsabsicht und von dem bisschen Gewinn, was wir haben, finanzieren wir dann auch sowas wie die Kompensation. Das haben wir gemacht, aber auch festgestellt, dass es gar nicht so leicht wieder kommunikativ ist, zu verkaufen an die Kita-Erzieherin oder den Koch in Brandenburg oder unsere Mitarbeitenden. Also das ist so die große Herausforderung.
Weil, was kommen für Sorgen, Zweifel, Skepsis?
Es ist einfach, zum einen sind Kompensationsprojekte ja meistens nicht ganz so einfach. Die meisten denken, man pflanzt irgendwann ein Bäumchen. So die Logik, die klappt noch ganz gut. Wenn man dann aber sagt, ich mache jetzt irgendwo eine Biogasanlage und dann reduziert das den Rauch in der Häuslichkeit der Menschen vor Ort und es ist sehr weit weg von der Realität von Brandenburger Leben, sage ich jetzt mal. Und auch die Verbundenheit jetzt zu Leuten in Bangladesch oder Indien ist dann auch überschaubar. Also da sind wir, Was man aber sagen muss, es ist einfach ein sehr effizientes Werkzeug, aktiven Klimaschutz jetzt schon zu betreiben. Also ob wir bis 2035 klimaneutral werden ohne Kompensation, das ist sehr ambitioniert. Haben wir nicht alles in der eigenen Hand, aber wir können jetzt eben über solche Maßnahmen schon Klimaschutz aktiv betreiben. Ne? Und drum sind wir dann quasi auch umgeschwenkt noch zu schauen, wie kriegen wir denn ein Projekt, was unsere Mitarbeitenden besser erreicht. Und dann haben wir 2000, äh, 22 einen alten Kontakt von Brot für die Welt genutzt, also von einer Klimaschutzorganisation, und parallel auch einen eigenen Kontakt mit eingebracht. Das ist eine Behindertenhilfeorganisation. Und beide Organisationen sind eben in Kamerun ansässig. Und dann hat es 2 Jahre gedauert, um die beiden Organisationen zusammenzukriegen. Aber mit dem Ergebnis, dass wir jetzt eben ein eigenes Klimaschutzprojekt aufbauen in Kamerun.
Wonderbag. Erzählen Sie uns vielleicht noch mal ein bisschen was über diese Wundertüte, die diese in Kamerun Wundertüte zum Einsatz kommt.
Genau, auch nicht so ganz einfach, das in den Worten zu erklären, aber vom Prinzip her geht es darum, Kochprozess effizienter zu gestalten. Also global ist es sehr verbreitet, dass Menschen über offenem Feuer kochen. Es sind, glaube ich, immer noch 1,2 Milliarden Menschen, die so täglich ihre Mahlzeiten herstellen. Und in Kamerun sind es auch 70% der Bevölkerung, die so quasi kochen. Und die Wonderbag ist im Endeffekt ein Beutel, eine große Tasche, die so groß ist, dass ein Kochtopf hineinpasst. Vom Prinzip her funktioniert es so ein bisschen wie früher bei der Oma, die den Milchreis aufgekocht hat, dann den heißen Topf unter die Bettdecke gestellt hat und dann den dort einfach hat stehen lassen. Und mit der Restwärme wird das Gericht dann quasi fertig gegart. Mhm. So, jetzt gibt es in Kamerun nicht so viele warme Bettwäsche, weil in den Tropen brauchen wir das nicht. Aber das Prinzip ist genau das Gleiche. Also wir kochen eine Mahlzeit auf, je nachdem, was für eine Mahlzeit das ist, zwischen 5 bis 10 Minuten. Nehmen dann den Topf, überführen ihn in die Wonderbag oder wir nennen den Klimakocher. Das ist wieder die Übersetzung für meine Kolleginnen und Kollegen in Brandenburg. Und dann haben die Menschen quasi zum einen mehr Zeit, ne? Weil ansonsten kann man sich vorstellen, wenn man so ein offenes Feuer hat mit 3 Steinen, wo man so kleine Stöckchen nachschieben muss, das ist sehr zeitintensiv, ne? Das ist der eine negative Punkt. Und der andere negative Punkt ist auch, dass man ständig dem Rauch ausgesetzt ist. Und die Rauchexposition verursacht mehr tödliche Krankheiten als alle Infektionskrankheiten, die wir sonst so kennen. Also als Malaria, HIV, AIDS zusammen. Also das ist ein riesengroßes Problem global gesehen. Und sowohl die Zeit, die Leute quasi dem Rauch ausgesetzt ist, wird reduziert. Und sie gewinnen auch mehr Zeit. Und da gerade Frauen und Mädchen fürs Kochen traditionell zuständig sind, sage ich mal, ist es auch eine große Chance, dass Mädchen zuverlässig in die Schule gehen können, weil einfach jeden Tag, je nach Gericht, 1 bis 2 Stunden Zeit eingespart werden kann. Entweder für Feuerholz sammeln, aber auch für das Kochen selber. Also hat viele positive Effekte. Nicht nur, dass man quasi Kosten für Holz einspart und dass man auch CO2 einspart, sondern gerade der soziale Aspekt ist uns als Sozialunternehmen halt auch wichtig.
Die ersten Taschen sind schon im Einsatz. Wie werden sie angenommen in Kamerun?
Gut. Ja, es war nicht ganz so, also es gab schon ein Schwesterprojekt von Brot für die Welt, aber in einer anderen Region. Also sprachlich anders, kulturell anders. Und was in Berlin klappt, muss ja nicht unbedingt in Bayern klappen. Das geht ja bei uns auch schon so. Und drum haben wir erst ein Pilotprojekt gemacht mit 50 Taschen. Zum einen, um zu schauen, kann die Behindertenhilfewerkstatt in Kamerun wirklich auch so Taschen produzieren, dass die von der Qualität her so hochwertig sind, dass die auch den ganzen Anforderungen entsprechen. Und zum anderen, ob eben die Region, in der wir jetzt sind, ähnlich tickt wie die andere Region. Das hat sich aber bewahrheitet. Also sind wir ganz froh, das wurde gut angenommen. Und seit September ist das Projekt auch schon im Goldstandardregister registriert.
Mhm. Jetzt kooperieren Sie mit verschiedenen Partnern, das hat man jetzt ja auch rausgehört, also vor Ort, aber auch global. Wenn wir jetzt heute über das Thema Zusammenhalt sprechen und dass wir gemeinsam an den Nachhaltigkeitszielen arbeiten, also regional und global, inwiefern hat die Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima Sie auch unterstützen können bis hierher?
Ja, also tatsächlich der Kontakt zu dem ehemaligen Partner von Brot für die Welt, den hatte ich nicht mehr auf dem Schirm, der kam wieder über die Stiftung zustande. Auch mit dem Hintergrund, dass Jean-Claude, so heißt quasi der Leiter der Klimaschutzorganisation, in Eberswalde studiert hat. Also der kann wunderbar Deutsch, was es auch wieder einfacher macht, quasi über das Projekt direkt mit den Verantwortlichen zu sprechen. Für meine Kolleginnen und Kollegen in Brandenburg, ich wiederhole mich. Nee. Und auch bei der Behindertenhilfeorganisation haben wir das Glück, dass einer von den zuständigen Leuten aus deren Kuratorium quasi in Hannover arbeitet, als der stellt Prothesen her. Es fällt mir gerade der Begriff nicht ein, was der Beruf dann genau ist.
Mhm. Prothesenhersteller.
Ja, da bin ich jetzt gerade blank. Aber das war ganz schön. Aber die Stiftung hat uns hierbei unterstützt und dann auch bei rechtlichen Fragen unterstützt, weil unser Kerngeschäft ist halt nicht, Klimaschutzprojekte zu initiieren. Und dass wir das hingekriegt haben und quasi auch die Kontakte gekriegt haben zu Beratungsunternehmen, zu Fachanwälten, die sich mit den Themen auskennen, das verdanken wir schon der Allianz.
Jetzt nennen Sie sich selbst Profi-Öko. Vielleicht noch Ihre persönlichen Wünsche für eine nachhaltige und gerechte Zukunft.
Ja, ich glaube, also mich treibt immer so der Gerechtigkeitssinn an. Und wir haben halt große Ungleichheiten, jetzt nicht nur in Deutschland, ne, was ich jetzt quasi über die soziale Arbeit sehe, sondern halt auch international, weil ich insgesamt 1,5 Jahre im Ausland war, darunter in Äthiopien, in Vietnam habe ich Daten gesammelt für meine Abschlussarbeit, in Südafrika habe ich studiert. Also wenn wir diese Ungleichheiten geringer kriegen würden, das wär schon wunderbar. Ne? Und ich glaube auch, dass es die Basis dafür ist, dass auch Klimaschutz gelingen kann. Also er muss irgendwie so sozial gerecht sein, dass er nicht die Ungleichheiten weiter schürt, weil sonst wird die Akzeptanz dafür auch nicht da sein.
Absolut. Hervorragend. Christian Schirle, wir haben jetzt am Ende noch einen sogenannten Fragenhagel.
Oha.
Das heißt, ich stelle Ihnen jetzt relativ zügig Fragen hintereinander mit der Bitte um eine ganz kurze Antwort. Wir schauen mal, ob das funktioniert, ob das klappt. Also, beenden Sie diesen Satz. Nachhaltige Entwicklung ist für mich?
Gesunder Menschenverstand mit extra Empathie.
Was ist relevanter? Soziale Gerechtigkeit oder ökologische Verantwortung?
Ja, das ist gemein. Das muss Hand in Hand gehen.
Fahrrad oder Öffis?
Bei mir Fahrrad.
Sonne oder Windkraft?
Boah, sage ich einfach Sonne, aber ehrlich gesagt ist mir egal.
Braucht es für die Umsetzung von Nachhaltigkeitsstrukturen im Unternehmen eher eine starke Führung oder muss das von einem starken Team auskommen?
Ich glaube, es kann beides funktionieren, aber ich glaube, die Führung, ohne die funktioniert es nicht. Also starke Führung ist, glaube ich, meine Antwort dann.
Lokal handeln oder global denken?
Hängt auch wieder miteinander zusammen, aber lokal handeln ist aktuell mein Fokus.
Klimaanpassung oder Klimaschutz?
Aktuell tatsächlich auch Klimaanpassung, ganz wichtig bei uns.
Grünes Wachstum oder Postwachstum?
Postwachstum.
Mhm. Christian Schirle, Nachhaltigkeitsmanager bei der LAFIM Diakonie. Ich danke Ihnen sehr für die Antworten und für dieses Gespräch.
Ja, danke Ihnen.
Wir machen jetzt weiter in unserer Jubiläumsfolge Grad Global. Seit 5 Jahren nun ist die Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima wirksam und wir nehmen das zum Anlass, hier mit verschiedenen Unterstützern und Unterstützerinnen zu sprechen. Und jetzt freue ich mich auf Johannes Hiller vom Avocado-Store. Hallo.
Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ja, hallo Herr Hiller. Sie sind Nachhaltigkeitsmanager beim Avocadostore.de. Das ist ein Online-Marktplatz, auf dem man nur nachhaltige Produkte findet, also Kleider, Möbel, auch Technik, also sogar Smartphones, Hygieneartikel. Eigentlich alles eben nur in Öko. Kann man es so sagen?
Ja, wir sprechen immer von nachhaltigen Alternativen, weil für uns auch ganz klar ist, dass jedes Produkt, egal wie gut man oder nachhaltiges man es herstellt, auch weiterhin einen Fußabdruck hat oder einen Handabdruck. Und ja, so kann man es trotzdem zusammenfassen. Wir probieren für jedes herkömmliche Produkt eine nachhaltige Alternative anzubieten und somit auch den vielen verschiedenen Anbieterinnen da draußen, die, ob das jetzt Händlerinnen sind oder Reseller, denen einfach auch die Plattform zu geben, ihre Produkte anzubieten.
Was war denn die Motivation, diesen öko-alternativen Online-Marktplatz zu eröffnen?
Das ist vor meiner Zeit tatsächlich. Ja. Avocadostore feiert die Woche 15 Jahre. Also uns gibt es mittlerweile jetzt schon
3-mal so lang wie die Stiftung.
Ja, vielleicht auch ein Jubiläumspodcast für uns. Nein, also ist jetzt schon 15 Jahre her. Da muss man sich, glaube ich, auch ein bisschen zurückdenken. Wie war die Zeit? Da war so diese Nachhaltigkeitswelle, die dann auch später noch gekommen ist, noch gar nicht so groß. Aber trotzdem war genau das, einfach eine Alternative anbieten zu können. Die Motivation auch ja, den Kunden gerade im Online-Bereich eben eine Möglichkeit zu geben, ne? Die ganzen Marktplätze, die es sonst schon auf dem Markt gab, ob das Amazon, eBay, was auch immer, wie sie auch immer alle heißen, die sehr, sehr groß geworden sind, da eben auch eine Alternative zu haben.
Bei Ihnen sind ganz viele Labels vertreten, kleine Labels, lokale Shops, Start-ups. Die Produkte sind also von verschiedenen Anbietern. Nach welchen Kriterien werden denn die Produkte und die Händler ausgewählt?
Ja, wir haben nicht nur unterschiedliche Händlerinnen, also von den Größen und wie alt sie sind und wie professionell sie vielleicht auch da so schon sind, sondern wir haben auch ganz viele unterschiedliche Kategorien. Das macht das gewisserweise kompliziert, aber wir haben jetzt von Anfang an arbeiten wir mit unseren 10 Nachhaltigkeitskriterien. Das geht von Rohstoff aus Bioanbau, das geht über das Kriterium vegan, fair und sozial. Also wir probieren mit den Kriterien ganz, ganz breit abzudecken, weil Nachhaltigkeit ist ein Buzzword geworden und das dahinter kann sich ja sehr, sehr viel verstecken. Und das probieren wir auch irgendwie alles abbilden zu können. Deshalb arbeiten wir mit diesen 10 Kriterien, die auf den ersten Blick, wenn man sie sich nur die Stichworte anschaut, vielleicht sehr, sehr global oder sehr, sehr ungenau anfühlen könnten. Aber wenn man tiefer reingeht, und das ist genau immer unser Ansatz, wir wollen tiefer reingehen, sieht man, was dann die Händlerin oder was der Händler genau macht und was das Produkt tatsächlich dann am Ende auch zu einer nachhaltigen Alternative macht.
Wie kommen Sie denn an die Informationen rund um die Produkte und die Händler? Werden die von denen Ihnen gegeben oder wird nochmal überprüft extern?
Ja, genau. Also wir haben da ein mehrstufiges Prüfungssystem, nenne ich es jetzt mal, wo wir uns zum einen die Händlerinnen und Händler als Unternehmen anschauen. Ist das glaubwürdig, was sie machen? Ist das ein Greenwashing? Ne? Ist das irgendwie nur eine grüne Linie? Oder ist das alles plausibel, was sie uns erklären? Und sie bewerben sich in einer Art bei uns und schreiben auf, warum, und probieren uns erstmal zu überzeugen, warum ist das Produkt, was sie anbieten wollen, eine nachhaltige Alternative? Und das machen sie auch anhand dieser 10 Kriterien. Also sie kriegen, das ist noch ein bisschen umfangreicher, aber sie kriegen diese 10 Kriterien und kriegen so ein bisschen vorgelegt mit: Schreibt uns mal auf, was macht denn euer Produkt zu einer nachhaltigen Alternative? Und das ist dann so der Onboarding-Prozess, wie er bei uns heißt. Und das Ganze durchläuft dann noch weitere Schritte. Und am Ende, so ein bisschen handpicked, werden die Produkte jedes einzelne von uns gecheckt und dann am Ende freigeschaltet und damit ins Internet freigegeben.
Müssen alle 10 Kriterien erfüllt sein?
Nee, es müssen nicht alle 10 Kriterien erfüllt sein. Ehrlicherweise werde ich eher skeptisch, wenn alle 10 erfüllt sind, weil das
gibt es gar nicht.
Gibt es selten zumindest. Nein, es laut unseren AGBs reicht ein Kriterium, was glaubwürdig erfüllt ist, weil man da auch ganz klar Unterschiede machen muss. Ich habe vorhin schon von den verschiedenen Kategorien gesprochen. Wenn ich ein Sofa habe, im Gegensatz zu einem Pullover, dann muss ich da ganz anders rangehen, weil da gibt es andere Standards, da kann ich irgendwie die Kriterien mal besser, mal schlechter irgendwie drauf anwenden.
Jetzt haben Sie ja gerade gesagt, dass auch die Unternehmen und Unternehmerinnen auf Sie zukommen tatsächlich. Mhm. Ist das schon dann passiert, dass Sie Produkte ablehnen mussten? Also dass sozusagen die Anbieter dachten, sie seien viel nachhaltiger von sich selbst, als das dann anhand ihrer Kriterien wirklich der Fall ist?
Ja, kommt tatsächlich immer mal wieder vor, weil dadurch, dass es uns auch schon so lange gibt, ist natürlich Avocado Store in gewisser Weise auch schon im Nachhaltigkeitsbereich ein gewisses Aushängeschild. Ne? So ein bisschen, wenn ich es da rein schaffe, dann bin ich tatsächlich irgendwie nachhaltig. Und es probieren immer mal wieder Anbieterinnen und Anbieter Produkte bei uns zu platzieren, die wir nicht als nachhaltig identifizieren oder sehen. Da muss man aber auch ganz klar so sagen, dass wir natürlich ein Verständnis von Nachhaltigkeit haben, das vielleicht andere nicht teilen. Die anderen, die dann vielleicht sagen, okay, das Produkt ist aus Viskose und Viskose wird irgendwo mal aus Bambus hergestellt. Das ist für mich schon nachhaltig genug und dafür ist es für mich ein nachhaltiges Produkt. Und wir sagen da ja, ist schön, können wir machen, aber wie wird denn die Viskose hergestellt? Wie ist denn das Energiemanagement bei der Herstellung von der Viskose? Wie ist das Chemikalienmanagement? Weil das so einfach diese elementaren Punkte bei der Viskoseherstellung irgendwie auch sind. Und wir probieren da eben tiefer reinzugehen. Und deshalb gibt es da doch auch feine Unterschiede, wo wir dann manchmal sagen, okay, können wir nicht machen. Gleiches mit Seide. Wir wollen keine Seide anbieten, bei der Raupen sterben. Ne? Und wenn man sich das ganz, ganz vereinfacht vorstellt, werden die Raupen, die sich eingepuppt haben, in diese Seidefäden eben gekocht und sterben bei dem Prozess, um da dann diesen kompletten Seidefaden rauszukriegen. Und das ist ein Prozess, den wir nicht unterstützenswert finden. Und deshalb sagen wir bei Produkten, Seide wollen wir so nicht haben. Da sagen andere, ist für uns trotzdem eine nachhaltige Alternative, weil wir es fair herstellen oder so. Mhm. Aber da muss man halt so ein bisschen ja die Grenzen setzen irgendwie.
Und man merkt, wie versiert sie sind. Es sprudelt ja wirklich aus ihnen raus. Das ist Wahnsinn. Wie viele Anbieter sind eigentlich jetzt beim Avocado Store? Ich weiß gar nicht.
5.000, 6.000. Irgendwie so. Krass. Sind einige.
Fällt es den großen Konzernen eigentlich schwerer, nachhaltig zu sein als kleineren Labels?
Ja, würde ich schon sagen, weil es natürlich die großen Konzerne, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass sie auch länger schon am Markt sind, viel mehr umstellen müssen und gar nicht so von Anfang an das so gestalten können, sondern vielleicht von Anfang an einen anderen Ansatz hatten, ne? Einen Ansatz mit, der von anderen Ideen irgendwie getrieben war. Und denen fällt das schwierig, die weltweiten Lieferketten umzustellen. Für die ist das schwierig, die einzelnen Schritte irgendwie zu zeigen, warum ist das nachhaltig und sich da Gedanken zu machen. Gleichzeitig muss man da auch sagen, sie hätten natürlich auch oder haben auch die Mittel, das so zu machen. Also ich will sie gar nicht da aus der Verantwortung nehmen, sondern und wir haben auch große Händlerinnen bei uns, die sich entweder von Anfang an auf den, in Anführungszeichen, richtigen Weg begeben haben oder die ihre Prozesse so verändert haben, dass wir gesagt haben, ey, ihr seid auf dem richtigen Weg, wir finden das unterstützenswert, ihr habt mittlerweile ein Level erreicht, was wir gut bei uns anbieten können. Wir nehmen euch auf, wir können das machen, wir gehen mit euch den Weg.
Also ihr motiviert die und wenn ich es richtig raushöre, ist es fast wie so ein Label, wenn man im Avocado Store seine Produkte anbietet. Ja. Wie ist das denn jetzt im eigenen Unternehmen? Also bei Ihnen halten Sie allen Kriterien stand in Ihrem Unternehmen, Ihren eigenen Kriterien?
Das ist eine gute Frage. Nein, das ist das, wie wir auch Nachhaltigkeit verstehen. Wir verstehen das sehr, sehr holistisch. Also wir können, glaube ich, authentisch nicht nach draußen Nachhaltigkeit kommunizieren und nachhaltige Produkte anbieten, wenn wir das nicht nach innen auch sind. Und das ist auch genau unser Ansatz. Wir haben auch eine Arbeitsgemeinschaft innerhalb vom Avocado Store, die sich mit unserem Fußabdruck beschäftigt. Und so Gedanken wie unser Strom im Büro, der ist schon das Ökostrom von Green Planet Energy. Und wir gucken dann trotzdem rein und sagen, aha, aber in dem Gebäude, in dem wir sind, den Strom für den Fahrstuhl, den können wir nicht bestimmen, weil das bestimmt der Vermieter oder die Vermieterin. Lass uns doch da nochmal ansetzen. Also wir probieren da auch einen Schritt weiter zu gehen. Und das ist auch ein Ansatz von uns. Wir sagen, wir sprechen nicht davon, dass wir nachhaltig sind, sondern Nachhaltigkeit ist für uns immer ein Prozess. Man kann sich immer verbessern. Das, was ich eingangs gesagt habe zu dem, jedes Produkt und alles, was man macht, hat irgendwie einen Einfluss. Und das ist bei uns, was wir intern machen, genauso. Und um da das vielleicht noch ein bisschen konkreter auch zu machen, wenn man so möchte, sind wir ein Softwareunternehmen. Wir bieten die Online-Plattform an für die Anbieterinnen. Und wir haben jetzt sehr viel über die Produkte gesprochen. Und da muss man natürlich auch sehr viel Credits an die Händlerinnen und Händler geben, die diese Produkte so gut machen, dass wir sie anbieten können. Und als Softwareunternehmen müssen wir, und das machen wir, beschäftigen wir uns auch mit unserer Software. Wie viel CO2 emittiert denn unsere Software? Weil umso mehr Daten ich hin und her schicke, umso größer die Bilder sind und so weiter und so fort, ohne jetzt zu technisch zu werden. Das hat alles Einfluss auch auf die CO2-Emissionen, die wir als Avocado Store emittieren. Und auch das probieren wir zu reduzieren. Und nochmal, das ist ein Prozess, da sind wir noch nicht angekommen.
Da könnte man ja sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, Konsum an sich ist ja eigentlich gar nicht nachhaltig, oder? Wie sehen Sie das?
Ja, genau. Also das ist auch, man spricht im Marketing zum Beispiel vom Suffizienzmarketing. Und das ist auch, was wir probieren, unseren Kundinnen und Kunden mitzugeben. Jetzt steht wieder die Black Friday Week, die ganzen Vorweihnachtsrabatte irgendwie an. Und das sind solche Sachen, da wollen wir nicht mitgehen, da wollen wir unseren anderen Weg irgendwie gehen und auch so ein bisschen sagen, okay, liebe Kundin, lieber Kunde, wir erzeugen künstlich jetzt keinen Druck, dass du jetzt in den nächsten 5 Minuten bestellen musst, sonst ist das Teil weg. Sondern wir sagen, schlaf lieber nochmal drüber. Kannst du dir das Teil bei jemand anders leihen? Gibt's das in Second Hand? Also wir haben da so eine Art Entscheidungsbaum, den wir auch immer mal wieder über Social Media und auch über unsere anderen Kanäle kommunizieren und zu sagen, okay, wenn du konsumieren musst, also wenn alles andere ausgeschöpft ist, du kannst es dir nicht leihen, du brauchst das Teil wirklich, du hast nochmal eine Nacht drüber geschlafen, dann bitte überleg doch, wo kannst du dieses Teil so nachhaltig wie möglich einkaufen. Und da bieten wir eben eine Option.
Absolut. Ich habe mich aber auch ein bisschen gefragt, weil ich habe was bestellt in einem Avocado Store und das wird dann durch den Shop geliefert. Genau. Und da habe ich mich auch gleich wieder gefragt, wie nachhaltig ist es jetzt eigentlich, dass ich mir etwas nach Hause liefern lasse? Und das ist wahrscheinlich auch etwas, worauf Sie keinen Einfluss nehmen können, wie das geliefert wird. Ne?
Ja, das ist genau richtig. Also wir als Marktplatz vermitteln quasi, wir stehen so ein bisschen dazwischen und die Pakete kommen dann von den Händlerinnen und Händlern. ganz aus der Verantwortung will ich mich trotzdem auch nicht ziehen oder wollen wir uns auch nicht ziehen, wie das dann verpackt ist, ne? Ob das ein Recyclingkarton ist, ob das mit einem CO2-neutralen Versanddienstleister geliefert wird, oder das können wir schwer beeinflussen. Wir können die Möglichkeiten geben, dass das angeboten wird. So. Gleichzeitig probieren wir da auch mit unseren Händlern in einen Austausch zu gehen und auch da eine Plattform zu sein, Ideen auszutauschen. Ne? Gibt es Mehrwegverpackungen? Wir waren bei Pilotstudien schon mit dabei, wo man das getestet hat. Kann man Mehrwegverpackungen nutzen? Das Ganze, da spielt auch rein, wenn man das als Kette betrachtet, sind auch unsere Kundinnen und Kunden mit dabei. Und da muss ich auch ein ganz großes Lob aussprechen, weil zum Beispiel die Retourenquote, die wir bei uns haben, extrem gering ist im Gegensatz zu anderen Anbietern, weil unsere Kundinnen und Kunden vielleicht diese Auswahlbestellung nicht machen und es teilen, sich damit beschäftigen und sagen, okay, das ist meine Größe, die bestelle ich und wenn sie passt, behalte ich sie und ich schicke nicht noch drei andere Schuhe wieder mit zurück. Und um das Ganze,
Bewusstsein
ist da. Wir sind in einer sehr, sehr spitzen Zielgruppe und um das Ganze noch abzurunden, es gibt mittlerweile Studien auch, die den stationären Handel mit dem Onlinehandel vergleichen und da spielen eben ganz viele Dinge rein, sowas wie sind die Retouren, wo kommen die Pakete her und so weiter und so fort, fahre ich mit dem Auto in den Laden und so weiter und so fort. Das muss man quasi alles betrachten und stimmt, es sind viele Pakete, es ist viel Müll, es ist viel Versand, aber das hast du im stationären Handel tatsächlich ja auch.
Es ist so wahnsinnig komplex, Herr Hiller, mit der Nachhaltigkeit. Ich finde das so schwierig. Ich meine, es fängt ja auch schon bei dem Namen an, beim Avocado-Store. Die Avocado galt ja mal so als ich weiß nicht, das ist so die Frucht der Grünbewegung. Und mittlerweile weiß man auch, da wird so viel Wasser verbraucht, da wird Regenwald gerodet. Es gibt Kartelle, die sich da irgendwie kriminell einmischen. Wie geht man damit um in dieser Welt? Mit diesem wirklich, man sagt immer, ach, ich mache was richtig und am Ende ist es doch wieder falsch.
Ja, das trifft das vielleicht auch mit dem Namen, ne? Weil das ist eine Frage, die wir sehr, sehr häufig bekommen. Warum Avocado Store? Und das ist ein Teil der Antwort haben Sie schon geliefert mit, es war eine andere Zeit. Da war Avocado stand noch für was ganz anderes, auch für eine Bewegung. Und die zweite Frage ist dann, warum bleibt man dann bei Avocado? Es ist für uns auch eine spannende Frucht, weil irgendwie ein harter Kern, dann eine dunkle Schale, darunter ist aber doch wieder grün und so weiter und so fort. Und dieses Kontroverse suchen wir in gewisser Weise auch. Also wir gehen aktiv in den Austausch mit unseren Kunden und auch mit unseren Händlern auf beiden Seiten und wollen eben diesen Austausch auch haben und auch Sachen hinterfragen. Also ist das eigentlich die Frage, warum Avocados so bleiben, sehr, sehr richtig.
Ja. Jetzt ist heute das Thema vor allen Dingen ja auch so Zusammenhalt. Also es geht darum, dass wir gemeinsam in eine bessere Zukunft wollen, auch jetzt mit der Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima. Was hat Sie dazu bewogen, hier auch Unterstützerin zu werden?
Ja, da muss ich auch einen Dank an die Stiftung aussprechen. Wir haben 2024 den Deutschen Nachhaltigkeitspreis gewonnen und da im Nachgang sind wir mit der Stiftung auch zusammengekommen und für mich ist das sehr, sehr spannend, mich mit anderen Unternehmen tatsächlich auszutauschen und auch zusammenzuschließen. Es sind ja auch nicht alle Unternehmen, die hier sind, haben Nachhaltigkeit als Kern von Anfang an gehabt, sondern entwickeln sich und so weiter und so fort und haben andere Voraussetzungen, kommen aus anderen Branchen. Und dieser Austausch ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Mhm. Und auch der Zusammenschluss ist sehr, sehr wichtig, weil wir haben gerade sehr, sehr wilde Zeiten irgendwie, in denen wir uns global, international, auch in Deutschland irgendwie bewegen. Und ich glaube, dass das für uns sehr, sehr wichtig ist, Unternehmen zu finden oder auch andere Akteure, die ein ähnliches Mindset haben, die auch was bewegen wollen, die Nachhaltigkeit voranbringen wollen und sich da zusammenzuschließen. Ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist.
Und Wissen auszutauschen, Erfahrungen auszutauschen, all das. Ja, an dieser Stelle schon mal erstmal vielen Dank. Wir haben noch etwas vorbereitet und zwar einen sogenannten Fragenhagel. Das heißt, ich würde Sie bitten um eine kurze Antwort auf diese Fragen, die ich Ihnen jetzt stelle. Moment, es geht los. Beenden Sie diesen Satz. Nachhaltige Entwicklung ist für mich
essentiell für das zukünftige Leben.
Avocado oder Apfel?
Apfel.
Kreislaufwirtschaft oder weniger Konsum? Also Vintage oder Avocado Store?
Weniger Konsum, tatsächlich.
Was führt uns aus der Klimakrise? Technologie oder Verhaltensänderungen?
Beides.
E-Auto oder gar kein Auto?
In der Stadt gar kein Auto. Auf dem Land E-Auto oder eine einsparende Variante.
Ja. Kaufentscheidung nach Style und Ästhetik oder Nachhaltigkeitskriterien?
Nach Style und Ästhetik.
CSR-Abteilung oder halt die gesamte nachhaltige Unternehmenskultur?
Die gesamte nachhaltige Unternehmenskultur.
Und was glauben Sie ist wichtiger, individuelle Veränderungen oder politische Rahmenbedingungen?
Der größere Hebel ist bei den politischen Rahmenbedingungen.
Johannes Hiller, Sustainability Manager beim Avocadostore.de, größter Online-Marktplatz für ökologische Produkte. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich bedanke mich.
Sie hören gerade global die Jubiläumsausgabe. Und zum fünfjährigen Jubiläum sprechen wir mit Unterstützerinnen und Unterstützern der Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima. Und ich begrüße jetzt Julia Roman vom Bundesverband Druck und Medien. Hallo Frau Roman.
Hallo.
Sie sind Referentin für Umweltschutz und Arbeitssicherheit beim Bundesverband Druck und Medien, dem größten Branchenverband der deutschen Druckindustrie. Wen und welche Anliegen vertritt denn eigentlich der Bundesverband?
Ja, der Bundesverband Druck und Medien ist, wie Sie richtig sagen, der Spitzenverband der deutschen Druck- und Medienwirtschaft. Wir sind Arbeitgeberverband und Wirtschaftsverband, aber haben auch sozusagen eine große Sparte im technischen Bereich. Und da bin ich angesiedelt, wenn es um Umwelttechnik geht. Wir vertreten die Interessen von circa 6.000 überwiegend kleinen und mittelständischen Unternehmen, was sozusagen 80% der Medienunternehmen ausmacht, dass sie unter 10 Mitarbeitern haben. Das ist genau.
Ganz wichtiger Punkt, vor allem wenn es auch um jetzt Finanzierung geht, auch gerade im Klimaschutzbereich. Was ist möglich? Welche Kapazitäten und Strukturen sind da?
Genau. Also sehr kleine Unternehmen. Mhm. Wir haben rund 99.000 Beschäftigte, die wir sozusagen beraten mit unseren Dienstleistungen auch und ja mit unserem Verband. Wir bündeln das Know-how aus 8 regionalen Verbänden und engagieren uns sozusagen international und aber auch national über unsere Mitglieder. Die Mitgliedschaften, also international sind wir da über unsere Dachverbände, das ist vor allem Intergraf und die FESPA organisiert, die dann, wenn es darum geht, sozusagen die Entwicklung auf europäischer Ebene zu betreuen.
Jetzt wäre natürlich noch für uns vor allen Dingen spannend, in welchem Maß da das Thema Klimaschutz auch bei Ihnen schon, auch was die Unterstützung vom Verbandseite aus angeht, inwiefern das schon eine Rolle spielt oder wie wichtig ist das Thema? Wo würden Sie die Branche da verorten?
Ich denke mal, es ist sehr wichtig, das Thema. Wir haben bereits vor über 15 Jahren die Klimainitiative der Druck- und Medienverbände tatsächlich gegründet. Das ist ein großer Zusammenschluss von vielen Unternehmen, die sich im Bereich Klimaschutz engagieren möchten und wollen. Also dementsprechend würde ich schon sagen, das ist sehr tiefgehend verankert. Das liegt vielleicht auch an der Sache an sich, dass Druckerzeugnisse ja doch im täglichen Leben permanent präsent sind und dementsprechend auch schnell sozusagen gesellschaftlich vielleicht angeprangert werden, was ihre Umwelt, was ihre Sozialstandards, aber auch den ökologischen Betrachtungen, und das ist ja so der Dreiklang, der bei der Nachhaltigkeit dann tatsächlich sehr wichtig ist, sehen.
Obwohl ich da sagen muss, ich glaube, das erste Mal, dass ich sozusagen mit Recycling konfrontiert war als Kind, war das bei recyceltem Papier. Also es war ja das erste, wo man eigentlich so ein bisschen diese Kreislaufwirtschaft schon kennengelernt hat als normaler Konsument.
Genau, also es ist eine sehr, sehr alte Branche. Dementsprechend hat sie sich auch jetzt anders vielleicht als die digitale Branche schon sehr lange mit den Themen, wie kann ich Kreislaufwirtschaft, wie kann ich effizienter arbeiten, beschäftigt haben. Und da, ja, also ich meine, Recycling ist in den 80er Jahren sehr, sehr groß geworden. Da haben wir auch, waren wir auch mitbeteiligt sozusagen als Verband. Jetzt ich in Persona noch nicht, aber meine Vorgängerinnen und Vorgänger.
Ja, am Anfang war das auch dieses dunkle Papier. Es war immer so gräulich. So als Kinder dachte man immer, oh, haben wir nicht weißes Papier? Aber mittlerweile gibt es auch recyceltes Papier, was gar nicht optisch so abfällt, ne?
Genau, also wir haben eine sehr, sehr hohe Recyclingquote in Deutschland, die ist über 80%. Also letztes Jahr, also die schwankt natürlich immer enorm, weil es sozusagen abhängig davon ist, wie viel Altpapier gibt es, wie viel Frischfaser muss ich zufügen, um sozusagen den Kreislauf im Gang zu halten. Also man hat ja immer kleine Verluste in der Papierproduktion. Dementsprechend braucht es immer etwas Frischfasern. Die Quoten sind unheimlich gut. Papier lässt sich unheimlich gut recyceln, anders als das in vielen Bereichen der Kunststoffproduktion der Fall ist, wo man immer sortenreine Stoffströme haben muss, ist das in der Papierindustrie schon ja ein stark verankerter Zweig. Also wir haben da sehr, sehr hohe Quoten und das schon seit den 80er Jahren. Also.
Und das Wasser wird auch wiederverwertet, was gebraucht wird?
In der Papierindustrie ja. Auf jeden ja. Fall. Also da gibt es sozusagen ganz zirkuläre Ströme. Ich glaube, bis zu 90% oder manche sogar fast 100%, da wird sozusagen im Kreislauf geführt, die haben dann eigene wieder Aufbereitungsanlagen in ihrer Produktion, wo das sozusagen im Kreislauf geführt wird.
Ich habe jetzt auch, ich glaube, das weiß gar nicht, ob das sogar auf Ihrer Seite war, gelesen, dass vor allen Dingen auf Kundenseite eine große Nachfrage nach nachhaltigen Druck- und Printprodukten herrscht. Also es scheint dann auch den Bedarf zu geben. Also das ist Menschen auch wichtig, dass nachhaltig angeboten wird.
Auf jeden Fall. Also ich denke, da sind die Kunden natürlich Druckereien verstehen sich ja schon auch als Dienstleister für sozusagen jemanden. Also die produzieren ja nicht aus der Sache an sich, sondern immer für irgendeinen Kunden. Und da ist eine hohe Nachfrage. Ich denke, das liegt auch daran, dass die viel damit werben wollten im Zweifel. Also wo man tatsächlich dann auf den Druckerzeugnissen vielleicht direkt reinschreibt, dass es auf Recyclingpapier ist, es ist mit dem blauen Engel gedruckt, es ist klimakompensiert hergestellt.
Also Labels sind wichtig.
Genau, Labels ist ein großes Thema für Kunden und das schafft ja auch eine gewisse Qualitätssicherung, wenn wir sozusagen hier strenge Kriterien anwenden, wie man zu einem Label kommt. Und ich denke, das ist wichtig, insbesondere wenn man die Debatten, die ja auch laufen rund um Greenwashing und so, da gibt es ja schon auch viele, die kritisieren, dass vielleicht irgendwelche Umweltaussagen gar nicht so sind, wie sie getroffen werden oder nicht das widerspiegeln, was tatsächlich dahinter steht. Und ich denke, da helfen Labels mit starken Kriterien ein Vertrauen in sozusagen die Nachhaltigkeit, den Umweltschutz oder wofür auch immer das Label dann steht, zu setzen.
Jetzt ist es tatsächlich so, dass nicht selten von Print auf digital umgestellt wird und dann kommt der Hinweis, dass das umweltfreundlicher sei. Wie sehr zieht dieses Argument der Nachhaltigkeit in der digitalen Kommunikation aus Ihrer Perspektive?
Also ich denke, das ist ein bisschen kurz gesagt, weil es gibt tatsächlich im Bereich Druck und digital, also in beiden Bereichen werden Ressourcen verbraucht. In beiden Bereichen, sage ich mal, gibt es Umweltauswirkungen und gibt es und da wird sozusagen meistens nur, weil man sozusagen haptisch irgendwas nicht mehr in der Hand hat, der Fokus schnell darauf gelenkt, dass man sagt, Im Druckbereich fallen zu viele Ressourcen an oder das ist so umweltschädlich. Meines Erachtens ist das, wie gesagt, etwas kurz gegriffen. Im Gegenteil, wir hatten jetzt tatsächlich ganz aktuell eine Studie von dem Öko-Institut erhalten, die genau das Gegenteil sagt, weil wir haben im digitalen Bereich ja gerade diese ganzen digitalen Endgeräte, die relativ kurzlebig oft sind. Stromverbrauch, der bei jedem Download sozusagen eines Mediums Ressourcen verbraucht. Sodass man häufig eigentlich zu dem Ergebnis kommt, dass es gar nicht immer positiver ausfällt für den digitalen Bereich. Aber es kommt dann auch sehr stark auf die Nutzung am Ende an. Ne? Also wenn man, wirklich einen digitalen Inhalt 7-mal runterlädt, weil man ihn, heute nicht gelesen hat und dann am nächsten Tag, dann verbraucht er natürlich deutlich mehr Ressourcen, als wenn ich es einmal vielleicht als Printprodukt hätte.
Und alles, unvermeidbare Emissionen, also was nicht vermieden werden kann, soll ja auch durch die Unterstützung von anerkannten Klimaschutzprojekten unterstützt werden. Inwiefern kann die Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima Sie da in Ihrer Arbeit auch unterstützen?
Also die Zusammenarbeit mit der Stiftung Allianz für Klima und Entwicklung ist für uns vor allem so wichtig, weil die eine sehr, sehr gute, faktenbasierte und wissenschaftsgenaue Untersuchung und auch Informationsmaterialien in dem Bereich zusammenstellen und wir diese als Multiplikator im Grunde genommen nutzen können, um Druckereien und Medienunternehmen zu informieren. Das ist etwas, was ich sehr schätze an dieser Zusammenarbeit mit der Stiftung. Da setzen wir sehr drauf, sozusagen.
Wir fokussieren uns heute ja auch vor allen Dingen auf das Thema Zusammenhalt, also unter der Frage, warum bewirken wir zusammen mehr? Und wie wichtig ist das auch für Sie, dass man gemeinsam an Klimazielen arbeitet?
Sehr wichtig, weil es wird nie klappen, wenn sozusagen nur Einzelne aktiv werden. Also ich habe gerade heute wieder Pressemitteilung des Potsdam Instituts für Klimafolgenforschung erhalten oder gesehen, wo sie sozusagen veröffentlichen, dass 4 zentrale Klimakomponenten des Erdsystems schon wieder an Stabilität verlieren. Also ich denke, da werden wir nicht mit einzelnen Initiativen vorankommen, sondern man muss irgendwie als Gesellschaft, als Politik, als Wirtschaft gemeinschaftlich an diesen Themen arbeiten. Und da ist gerade was sozusagen dieses Informationsangebot, was passiert eigentlich in dem Thema, da können wir sehr stark auf die Stiftung Allianz setzen.
Julia Roman, bis zu dieser Stelle erstmal vielen Dank. Wir haben jetzt noch einen sogenannten Fragenhagel vorbereitet. Das bedeutet, ich stelle Ihnen Fragen mit der Bitte auf relativ knappe und kurze Antworten. Beenden Sie diesen Satz. Nachhaltige Entwicklung ist für mich
eine Balance zwischen ökologischer Verantwortung, wirtschaftlicher Tragfähigkeit und sozialer Gerechtigkeit. Also eigentlich das, was sozusagen hinter Nachhaltigkeit auch tatsächlich steht, immer dieser Dreiklang.
Heute handeln oder auf morgen hoffen?
Auf jeden Fall heute handeln, weil morgen ist zu spät.
Starke Regulierung oder freiwillige Selbstverpflichtung?
Naja, so ein Zusammenspiel, würde ich sagen, weil alleine schafft man es auf jeden Fall nicht. Und wahrscheinlich muss die Regulierung seitens der Politik kommen mit klaren Leitplanken und gleichzeitig braucht es auch irgendwie unternehmerische Verantwortung.
Massen-E-Mail oder Postwurfsendung?
Postwurfsendungen, aber dann nachhaltig produziert und haptisch wirksam in der Werbewirksamkeit.
Zero Waste oder Recycling?
Recycling. Immer mit dem Ziel natürlich, den Abfall so gering wie möglich zu halten. Ob man ganz auf Zero kommt, wird sich zeigen.
Wer muss zuerst handeln? Politik oder Wirtschaft?
Politik. Ich würde sagen, sie schafft den Rahmen, in der dann eine Gesellschaft oder eine Wirtschaft für eine lebenswerte Zukunft arbeiten kann.
Julia Roman, vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, danke auch. Vielen Dank.
Julia Roman ist Referentin für Umweltschutz und Arbeitssicherheit beim Bundesverband Druck und Medien, dem größten Branchenverband der deutschen Druckindustrie, auch Unterstützer der Allianz für Entwicklung und Klima und auch eine von 4 UnterstützerInnen, mit denen ich heute in dieser Jubiläumsfolge Grad Global spreche. Und das wiederum sind 4 von mittlerweile 1600 Unterstützerinnen und Unterstützern der Allianz für Entwicklung und Klima. In 5 Jahren hat die Stiftung wirklich dieses beachtenswerte Netzwerk aufgebaut. Mit dabei sind kleine Unternehmen, große Konzerne, auch NGOs, Sportvereine, Kommunen und auch Initiativen von Landesregierungen, zum Beispiel in Baden-Württemberg. Und ich freue mich jetzt auf Julia Kova. Sie leitet seit Februar 2021 die Klimaschutzstiftung Baden-Württemberg, die das Land und Unternehmen auf dem Weg in eine klimafaire Zukunft begleitet. Und dort verantwortet sie unter anderem die strategische Positionierung und die Ausrichtung der Stiftung. Hallo und herzlich willkommen, Frau Kova.
Ja, danke, dass ich da sein darf.
Stellen Sie uns doch mal vielleicht die Klimaschutzstiftung als erstes vor. Also welchen Auftrag hat sie, was hat sie sich zum Ziel gesetzt?
Ich versuche es kurz und knapp zu machen. Also wir sind jetzt 4,5 Jahre alt und wir sind eigentlich da, um, kann man sagen, das Land Baden-Württemberg auf dem Weg zur Klimaneutralität zu begleiten, ne? Und Initiativen umzusetzen und zu identifizieren, die neu sind und die von Landesseite, von Regierungsseite nicht abgedeckt werden. Also ich gebe Ihnen ein Beispiel. Mhm. Das Thema Klimafinanzierung ist für uns ein wichtiges. Mit diesem Auftrag wurden wir auch gegründet, ne? Und so kam auch die Partnerschaft mit der Allianz für Entwicklung und Klima zustande. Das bedeutet, wir sind da, hauptsächlich Unternehmen zu beraten, wie sie eigentlich ihre Klimafinanzierung, früher haben wir dazu noch Kompensation gesagt, na jetzt sagen wir Klimafinanzierung, gut und verlässlich und integer umsetzen können im globalen Süden, aber auch in Baden-Württemberg. Ne? Das heißt, wir beraten, wir vermitteln zu den besten Angeboten, den besten Partnern und wir bauen aber auch selbst Projekte auf. Und neben dem sehr spannenden und auch sehr umfangreichen Geschäft sind wir aber auch unterwegs in Bildung und Forschung, also Bildungsprojekte und Forschungsprojekte zum Klimaschutz umzusetzen, nur in Baden-Württemberg.
Ja, das habe ich gesehen, dass Bildung eine ganz wesentliche, wichtige Rolle spielt, Aufklärungsarbeit auch. An wen richten und wenden Sie sich da explizit, wenn es um Bildung geht?
Ja, tatsächlich haben wir da eine relativ spitze Zielgruppe, weil es geht uns ein bisschen auch darum, dieses Thema Klimafinanzierung im weitesten Sinne auch zu flankieren mit Bildungsmaßnahmen, ne? Und wir haben uns da auf institutionelle Träger fokussiert, also zum Beispiel jetzt ein ganz großes Programm, ein paar Jahre lang umgesetzt für Kultureinrichtungen in Baden-Württemberg, ne, um die eben sozusagen zu einem betrieblichen Klimaschutzmanagement zu begleiten, also ihnen Beratungsangebote zu geben. Wie schreibe ich eine Treibhausgasbilanz? Ne? Wie setze ich ein betriebliches Klimaschutzmanagement um? Aber auch, wie setze ich ergänzend eigentlich Klimafinanzierung ein, wenn es on top für mich auch noch in Frage kommt, ne? Also ein sehr, sehr umfangreiches Programm. Wir hatten da jetzt fast 20 Einrichtungen dabei, von groß bis klein, also von den Staatstheatern bis zu einem kleinen städtischen Theater war da alles dabei und haben das eigentlich so vorangebracht, die Kultur auch fit zu machen für den Klimaschutz. Das ist nur ein Beispiel.
Also Sie wenden sich an alle gesellschaftlichen Akteure in Baden-Württemberg.
Es kommt immer drauf an. Also wir schneiden natürlich unsere Programme so zu, dass sie Felder abdecken, die einfach nicht anderweitig abgedeckt sind. Ne? Und deshalb haben wir im Kulturbereich eben so eine Nische erkannt und sind da reingegangen. Ne? Ein anderes Beispiel ist das Handwerk. Da haben wir mit einem Partner gemeinsam, mit einer Handwerkskammer in Baden-Württemberg gemeinsam auch ein Qualifizierungsprogramm aufgelegt. Also wie kriegen wir eigentlich das Handwerk zum Thema Klimaschutz qualifiziert und daraus ist ein richtiger Lehrgang entstanden, der jetzt im Handwerk deutschlandweit, also Vorreiter ist, gibt es in keinem anderen Bundesland, ne, bislang. Und so muss man sagen, ist es individuell, weil wir sozusagen Nischen identifizieren, da reingehen und wir schreiben immer landesweit aus. Ne, und dann kann man sich sozusagen als Einrichtung zum Beispiel bei uns bewerben.
Wie wichtig ist das denn dann für die Unternehmen oder die Menschen, mit denen sie zusammenarbeiten, dass der Klimaschutz in der Region bleibt und betrieben wird? Wir haben heute schon darüber gesprochen, dass häufig, jetzt eben war das Beispiel Brandenburg, die Leute denken, ja, aber wir müssen doch hier in Brandenburg aktiv werden, wir müssen doch hier was für die Umwelt und das Klima tun. Inwiefern ist es bei Ihrer Stiftung auch so, dass auch regional auf Klimaschutz geachtet wird und wann wird es global?
Ich glaube, es ist eine sinnvolle Verzahnung beider Themen. Und ich denke, die Art und Weise des Ansprechens ist einfach unterschiedlich, weil es kommt darauf an, was wollen Unternehmen. Ja, wenn Unternehmen nach einer Klimafinanzierung suchen, so wie sie eben schon auch jahrelang bekannt ist, ich sage jetzt mal dieser Tonne-für-Tonne-Ansatz, ne, dann werden sie auch weiterhin verlässlich zertifiziert nur im globalen Süden fündig werden. Ne? Und deshalb sozusagen promoten wir dieses Thema auch weiter. Hin. Wir arbeiten da mit Partnern zusammen, die auch wiederum Mitglied in diesem Netzwerk hier sind, wie zum Beispiel Atmosphäre und My Climate, aber auch anderen. Und für viele Unternehmen, das beobachten wir, also bleibt das auf jeden Fall weiterhin ein wichtiges Thema, weil es ein sehr gelerntes Thema auf Unternehmensseite ist, ne? Dass eben Klimafinanzierung über den Zertifikatsgedanken, über den Tonne-für-Tonne-Ansatz betrieben werden kann, ne? Gleichzeitig sehen wir aber auch, dass der Wunsch, etwas regional, ich sage jetzt mal vor der eigenen Haustür, ja, zum Anfassen zu haben, ja, das ich eben am besten noch besuchen kann, wo ich am besten noch mitmachen kann, auch oft ein starker Wunsch ist. Deshalb, was wir von Anfang an gemacht haben, wir haben ein Kombimodell aufgebaut. Das heißt, Unternehmen, die bei uns kompensieren oder auch Contribution Claiming machen, ne, in Projekte im globalen Süden, leisten immer automatisch, obligatorisch einen Zusatzbeitrag für regionale Projekte in Baden-Württemberg.
Ne? Sozusagen von einem Euro geht ein Teil in den globalen Süden und ein Teil in die Region.
Genau, also man kann sagen, pro kompensierte Tonne gehen zusätzlich 5 Euro noch in den regionalen Klimaschutz. Ne? Das ist unser Modell.
Das ist interessant. Das ist wahrscheinlich auch das, was Sie meinten, dass Klimaschutz gelingen muss und zwar auf allen Ebenen gleichzeitig. So steht es auf der Homepage, global und regional. Also das ist damit gemeint, man muss beides zusammendenken.
Genau, das ist richtig. Und es braucht auch ganz, ganz viel Aufklärung immer noch darüber. Das stellen wir fest, ja, wenn jetzt ein Unternehmen, ich sage jetzt mal, wirklich hochzertifizierte Projekte auch sucht, zum Beispiel Goldstandard-Projekte, ne? Da zum Beispiel zu erklären, die finden sie in Deutschland ja gar nicht. Oder auch eine Anrechenbarkeit von Projekten, die finden sie eben nur im globalen Süden, weil es solche Zertifikate in Deutschland nicht gibt. Ja? Und es entwickeln sich ja auch im globalen Süden immer mehr Projekte jetzt dahin, diese Anrechenbarkeit auch in Zukunft sicherstellen zu können. Und so braucht es halt Aufklärungsarbeit, sage ich mal, weil ich glaube, es ist nicht der eine Ansatz besser als der andere oder richtiger als der andere, aber es kommt auf die Unternehmensstrategie an, die halt jeweils verfolgt wird. Und so klären wir eben ganz transparent auf.
Ja. Und Sie verleihen ja sogar auch ein eigenes Siegel, also das BW-Zero-Siegel oder Baden-Württemberg-Zero-Siegel. Welche Kriterien müssen dafür erfüllt sein?
Ja, genau. Also das ist vielleicht für den einen oder anderen und die ein oder andere ist ja das Label von der Allianz auch schon bekannt, das SD Gold. Ne? Da ist BW-Zero ähnlich, also sogar in großen Teilen ähnlich. Also es geht letzten Endes um den Dreiklang vermeiden, reduzieren und Klimaverantwortung übernehmen, so kann man sagen. Und uns geht es eben darum, Unternehmen damit auszuzeichnen, die Klimaschutz wirklich ernst meinen, die ambitioniert unterwegs sind und die auch schon Erfolge erzielt haben und die eben etwas haben möchten, um sich auszuzeichnen. Ja, und deshalb ist es bei uns so, dass man eben bestimmte Nachweise erbringen muss. Man muss einen Reduktionspfad aufzeigen können. Wie sieht denn der Weg zur Klimaneutralität aus? Man muss sich auch zu Maßnahmen verpflichten. Also zum Beispiel auf Inlandsflüge zu verzichten, für die Mitarbeitenden Anreise, attraktive Modelle anzubieten und so weiter. Und man muss auch Maßnahmen aufzeigen, wie man eigentlich die weitere Reduktion angehen möchte, ne, mit welchen Maßnahmen. Also das sozusagen wird uns aufgezeigt, da bieten wir auch ganz viele Unterstützungsmaterialien an. Und dann haben wir noch einen externen Auditor drin, ne, so ist das ja bei SD Gold auch,
ganz parallel,
der das sozusagen dann nochmal abnimmt und dann bei Erfolg wird das Label vergeben. Wir sind auch erst ganz neu damit unterwegs, erst seit ein paar Monaten, haben aber schon 4 Unternehmen ausgezeichnet, was uns sehr freut.
Tja, großartig. Also ich habe schon das Gefühl, dass Sie ganz ähnlich arbeiten wie die Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima. Also wo gibt es da überall Parallelen?
Es gibt schon viele Parallelen tatsächlich, glaube ich, vor allem in dem Bereich, dass wir eben Aufklärungsarbeit betreiben zum Themenfeld der Klimafinanzierung. Ne? Auch bei diesem Label haben wir gewisse Parallelen, deshalb kooperieren wir bei dem Label auch miteinander. Ne? Also das Unternehmen, das von uns BW Zero erhält, hat einfach eine sehr vereinfachte Anschlussfähigkeit zu SD Gold. Und genauso ist es andersrum. Ne? Zum Beispiel wird auch nur die externe Prüfung einmal nötig bei dem einen Partner oder dem anderen Partner. Mhm. Also da haben wir schon, muss ich sagen, viele Parallelen. Was uns eben unterscheidet, ist, dass wir auch die Projekte vermitteln. Ne? Also die Unternehmen kommen wirklich zu uns, spenden auch an uns, wenn sie zum Beispiel kompensieren möchten oder Contribution Claiming machen möchten. Und wir verwenden dieses Geld in den Projekten, dass sich die Unternehmen aussuchen. Mhm. Und wir haben natürlich durch diesen großen Unterschied dieses regionalen Ansatzes, ne, dass eben Unternehmen jetzt auch vor allem in Zukunft über uns auch regionale Projekte in Baden-Württemberg bekommen, die wir selbst umgesetzt haben. Ne, das ist auch nochmal so eine Besonderheit, weil wir jetzt einen hohen Qualitätsstandard für Projekte in Baden-Württemberg selbst entwickelt haben und anhand dieses Standards jetzt auch Projekte umsetzen.
Das heißt, während die Stiftung ja eher auf Bundesebene agiert, die Klimastiftung Baden-Württemberg arbeitet dann eben auch eher regional.
Genau, wir arbeiten auf jeden Fall regional, wobei es auch Unternehmen gibt außerhalb Baden-Württembergs, die mal zu uns kommen, wenn sie gute Projekte suchen. Also das gibt's schon auch, aber man muss sagen, 90% Baden-Württemberg.
Mhm. Was beobachten Sie denn so in den vergangenen Jahren? Wie wichtig ist die Arbeit, also auch Ihre Unterstützungsarbeit für die Unternehmen in Ihrer Region? Wie wird das wahrgenommen und angenommen? Weil man ja gerade schon aufgrund der vielen Krisen und Konflikte das Gefühl hat, Klimaschutz rutscht doch auch eher in der Agenda sehr weit nach hinten. Ist das gerade besonders wichtig, dass Sie da sind, um zu unterstützen und vielleicht auch zu kommunizieren? Oder merken Sie, dass da gerade der Bedarf gar nicht so groß ist?
Wir merken das zum Glück noch nicht. Ja, es ist vielleicht auch noch zu früh. Mir ist es bekannt, ja, und wir beobachten natürlich auch, was passiert, ja, ob da jetzt Verschiebungen stattfinden, gerade im Bereich der Klimafinanzierung. Interessiert man sich vielleicht für andere Themen oder geht man vielleicht ganz raus oder gibt weniger Geld aus? Was Valides kann ich dazu tatsächlich noch nicht sagen. Aber was ich sagen kann, ist, dass ich einfach denke, egal ob jetzt Stiftung oder nicht, dass solche Einrichtungen unterwegs sind und Klimaschutz promoten, ne, und auch die guten Beispiele nach vorne schieben, ins Rampenlicht schieben und immer wieder sagen, warum wir das eigentlich tun, nämlich um die Zusatzkosten in der Zukunft zu vermeiden. Ne, jeder Euro, den wir jetzt ausgeben, sparen wir uns in der Zukunft doppelt und dreifach. Und ich glaube, das gilt es zu tun und deshalb ist es mir auch immer persönlich so wichtig, auch eine positive Stimme zu sein, auch wenn es natürlich nicht immer so einfach fällt bei den ganzen Bildern und allem, was wir sehen und hören. Aber es ist einfach wichtig, am Ball zu bleiben, weil es gibt genügend engagierte Unternehmen und auch andere Einrichtungen da draußen, die einfach mitmachen wollen und am Ball bleiben wollen.
Wie gut auch, dass Sie Kommunikationsmanagement studiert haben. Das heißt, das ist ja genau das, was Sie können. Also was sagen Sie auch, inwiefern ist das gerade beim globalen Klimaschutz und bei Entwicklungsarbeit auch wichtig, da gut zu kommunizieren und genau solche Bilder und Visionen zu entwickeln?
Ich glaube, das ist das A und O letzten Endes, ja, weil was ich schon oft merke ist, für uns ist das selbstverständlich, was können diese Projekte, was erfüllen die und wie gelangen die eigentlich zu ihrer Wirkung, die ja auch messbar ist für den Klimaschutz. Man muss aber ganz ehrlich sagen, für 90% der Menschen da draußen, also selbst für SDG-Manager in Unternehmen ganz oft, ist das nicht klar. Ne? Also es ist immer wieder sozusagen Aufklärungsarbeit, Erklärungsarbeit und nötig herzuleiten, wie Klimaschutz funktioniert in diesen Projekten und auch drüber hinaus und was auch die feinen Unterschiede sind. Ne, auch juristischer Natur, jetzt unter dem Pariser Klimaschutzabkommen, wo wir einfach andere Rahmenbedingungen haben als vorher. Deshalb halte ich das für ganz, ganz wichtig, gute Narrative zu haben, immer wieder abzuholen und auch zu zeigen, was sind wirklich die guten Beispiele, die eben da draußen auch funktionieren und wozu tragen sie eigentlich bei? Ja, weil Nachhaltigkeit ist halt nun mal mehr als Klimaschutz und da gehört so viel mehr dazu und ja, aber Sie merken auch, für mich ist das, und das ist, glaube ich, auch noch was ganz wichtig ist, so dazu zu sagen, weil man oftmals auch, glaube ich, in letzter Zeit so ein bisschen bedauert wird, wenn man in diesem Feld unterwegs ist, ne, und immer drüber sprechen muss. Ich muss sagen, ich sehe das überhaupt nicht so, weil das ist ein Feld, das bestimmt unsere Lebensgrundlage, ne, und vor allem auch die unserer Kinder. Und ich bin da bleibe weiterhin enthusiastisch und auch positiv, weil es einfach auch wahnsinnig viel Spaß macht, da unterwegs zu sein.
Ja, Frau Kova, vielen herzlichen Dank bis hierher. Wir haben noch ein paar Fragen vorbereitet, mit der Bitte, dass Sie relativ kurz und knapp antworten.
Ich versuch's.
Beenden Sie diesen Satz. Nachhaltige Entwicklung ist für mich?
Immer dranbleiben, nicht nachlassen und ans Gute glauben.
Fahrrad oder E-Auto?
E-Auto, weil ich eher ländlich wohne und das E-Auto sehr liebe.
Klimaschutzprojekte eher in Baden-Württemberg oder im globalen Süden?
Da gibt's kein Entweder-Oder, das ist sowohl als auch.
Kompensation oder Reduktion?
Reduktion.
Klimaschutz oder Klimaanpassung?
Das ist beides unabdingbar, aber ich würde dem Klimaschutz immer noch den Vorrang geben, weil wir einfach von den Emissionen runter müssen.
Initiativen im Unternehmen, also von wem muss der Impuls kommen, sich nachhaltig zu engagieren? Bottom-up oder top-down?
Auch das ist wahnsinnig schwierig, weil es, glaube ich, beides braucht. Wenn ich mich aber entscheiden müsste, würde ich sagen bottom-up, weil es dann auch wirklich Bestand hat.
Mhm. Wer treibt die Veränderung eher an, Politik oder Gesellschaft?
Ich sage, wenn wir die politischen Rahmenbedingungen nicht haben, funktioniert es nicht. Politik muss die Strukturen vorgeben. Deshalb glaube ich, ist immer doch letzten Endes das, was mehr Gewicht hat und mehr erzielt. Die Gesellschaft muss aber mithelfen, dran zu bleiben.
Wo wir schon beim nächsten Punkt dann sind, bürokratisch oder eher unreglementiert?
Sage ich bürokratisch, auch wenn wir alle nicht mehr so Fans von zu viel Bürokratie sind, das bin ich auch nicht. Aber Bürokratie steht halt auch für Demokratie. Und ich glaube, das müssen wir gerade sehr hochhalten.
Herzlichen Dank.
Danke auch.
Julia Kova leitet seit Februar 2021 die Klimaschutzstiftung Baden-Württemberg, die das Land und Unternehmen auf dem Weg in eine klimafaire Zukunft begleitet. Und Frau Kova war unser letzter Gast für heute. Wir machen jetzt weiter mit Peter Renner, unserem Vorstandsvorsitzenden der Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima. Jetzt nimm du uns doch mal bitte mit in die Zukunft. Also wie geht's weiter? Was sind die nächsten Meilensteine?
Ja, also wir wären ja heute auf den Tag genau 5 Jahre alt. Die nächsten Meilensteine sind schon angedacht. Der Hintergrund dafür ist vor allen Dingen, dass die finanzielle Ausstattung der Stiftung ja zeitlich begrenzt ist. Das heißt, wir werden in 5 Jahren keine Förderung mehr haben, weil die am Ende September 2030 ausgelaufen ist. Das ist auch so geplant und von vornherein aufgesetzt. Und das heißt, wir werden das jetzt fortsetzen mit schnelleren Schritten, weil jetzt die Vorarbeit auch schon zu guten Teilen abgeschlossen ist, und Angebote an unsere Unterstützer formulieren, die dann dazu beitragen sollen, dass sie die Stiftung auch finanziell unterstützen.
Jetzt, wenn ich auf die aktuellen Debatten blicke, hat man schon das Gefühl, politisch und gesellschaftlich rückt das Thema Klimaschutz und Entwicklungsarbeit auch in der Kombination immer etwas weiter nach hinten. Werden die Herausforderungen mehr, der Gegenwind stärker? Oder glaubst du, die Dringlichkeit ist so markant, dass man nicht mehr drum herum kommt?
Also, zunächst einmal ist es so, die Dringlichkeit des grundsätzlichen Zieles, also des Engagements für Zusammenarbeit, Entwicklungszusammenarbeit und Klimaschutz, die wird steigen, das wird dringender werden. Es ist völlig klar, da braucht man auch nicht mehr lange drüber diskutieren. Also der Inner Circle diskutiert darüber auch nicht mehr, weil es klar ist. Das ist, wir werden ohne ein privates also privatkapitalspezifisches Engagement die Ziele nicht erreichen. Wir werden zweitens die Ziele auch nicht erreichen, wenn wir nicht die Entwicklungs- und Schwellenländer mitnehmen. Das sind die Länder, die am dynamischsten wachsen. Also die größten vier Entwicklungs- und Schwellenländer werden weit über die Hälfte der Weltbevölkerung stellen in 5 Jahren. Das ist gar keine Diskussion, da sind sie jetzt schon fast dran. Ja, also um ein Beispiel, wir in Indien leben heute mehr als vor 100 Jahren auf dem gesamten Globus. Da wird deutlich, wie diese Entwicklungs- und Schwellenländer anwachsen von der Bevölkerungsanzahl her. Und diese Menschen wollen alle in vernünftigen, Perspektiven eröffnenden Lebensumständen ihr Dasein auch leben. Für sich und ihre Nachkommen, das heißt, sie brauchen Energie, sie brauchen steigenden Wohlstand, weil Arbeitsplätze etc. Das heißt, es ist die Aufgabe des globalen Nordens, also im Wesentlichen der Industrieländer, in der weiteren Entwicklung dieses Globus diese Länder mitzunehmen. Und das, anders wird es nicht gehen, wenn wir, davon gehe ich natürlich immer aus, Frieden und ein friedvolles Miteinander anstreben.
Das war's mit unserer Jubiläumsfolge von Grad Global, der Podcast für Entwicklung und Klima der Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima, die ihr 5-jähriges Bestehen feiert. Wenn Sie Anregungen haben, dann schicken Sie diese gerne an podcast@allianz-entwicklung-klima.de. Mein Name ist Anja Backhaus. Auf Wiederhören.